Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen, das letzte Mal von der CeBIT dieses Jahr 2010 aus Hannover. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz, ganz herzlich.
Ich schließe mich dem an.
Gut, damit sind wir letztendlich im Thema drin. Das heißt, diesmal gibt es eine kurze Begrüßung oder machen wir noch irgendeinen drauf?
Ich glaube, es ist noch nicht die allerletzte Sendung von der CeBIT. Ich glaube, am Montag kommt noch eine.
Ja, aber heute sind wir noch hier auf der CeBIT.
Ja, genau.
Und nächste Woche, da leben wir aus der Konserve.
Genau.
Hast du ja auch gemacht, oder? Aus Konserve gelebt?
Ja. Ich habe mich abends selbst versorgt und bin nicht zum Essen weg gewesen.
Meinst du nicht, es sei ein klein wenig übertrieben, bei 4-Buchstaben-Läden einkaufen zu gehen, Dosen oder sowas zu kaufen und dann gehst du in die Kneipe und sagst, dann gib mir mal ein Messer mit, damit ich zu Hause was essen kann?
Es war immerhin ein 5-Buchstaben-Laden.
Gut. Also ein Baumarkt.
Nein, jetzt wirst du sehr intim und so weiter. Aber doch, ich war ja auch einmal beim Wirt und habe beim Wirt gegessen. Also ganz so stimmt es doch nicht, was ich da eben gesagt habe. Einmal war ich weg.
Naja, gut. Ja, so. Wir haben uns öfter bei dem Dorfwirt gesehen. Das ist eine nette Kneipe. Cartus heißt es. Ja, die einzige Kneipe und der einzige
Bente. Wirt. Ja. Und wir waren im Hotel Benterberg, da sind wir gut aufgehoben, muss ich sagen.
Und gut aufgenommen worden. Also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich da sehr, sehr wohl.
Es ist gute Luft.
Ja, gute direkt Landluft. Am Waldrand, Wiese daneben und so.
Und deshalb können wir auch so schöne Sendungen machen, wie wir sie gemacht haben.
Vollkommen entspannt.
Und was haben wir heute drin? Du warst unterwegs mit dem Mikrofon.
Nee, das ist ja eine andere Geschichte. Ach, wir haben so viel gemacht.
Verwechsel ich das schon wieder?
Wir kommen ganz schön durcheinander. Weißt du, was wir machen?
Wir fangen an.
Genau. Hier bei uns auf der CeBIT im Messestudio, dieses Jahr auf der CeBIT 2010, ist mein Eindruck, dass es wieder aufwärts geht. Es sind mehr Besucher. Ich bin gar nicht durch die Hallen gekommen. Also man steht überall, man diskutiert. Viele Menschen laufen hier rum und wir haben einen ganz besonderen Menschen gefunden. Und zwar Michael Hanke, den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Er ist hier bei uns im Studio und wir freuen uns beide, oder?
Ja, klar, ja. Und ich habe auch so ein paar Leute befragt, die sind eigentlich alle zufrieden, die hier irgendwo durch die Hallen gehen. Das sei interessant und sie sind froh, dass sie auf der CeBIT sind. Aber ihr Thema, Sicherheit in der Informationstechnik, ist ja eine never-ending story, möchte man fast sagen. Und das BSI mit der Vorgängerbehörde gibt es ja schon lange. Das war früher für Kryptologie, glaube ich, ne? Und da hatte ich mal ein Beispiel gehabt, da hatte ich jemanden im WDR im Studio gehabt und der hat uns eine Enigma gebracht. Und als ich sagte, dann sag mir doch mal, wo kann ich dann die Reise bezahlen, sagte er, ich darf nicht sagen, wie ich heiße. Das ist, glaube ich, vorbei mittlerweile bei Ihnen.
Das ist vorbei. Wir sind seit 15 Jahren auf der CeBIT und die Stände werden auch immer größer. Ich sehe auch hier gerade in der Halle 11, wo IT-Sicherheit Thema ist, dass auch hier die Firmen mit immer größeren Ständen vertreten sind. Das zeigt, dass auch das Thema IT-Sicherheit hier auf der CeBIT neben den Ankündigungen doch auch viel stärker vertreten ist.
Herr Hanke, was tut denn eigentlich Ihr Bundesamt, dem Sie vorstehen, für uns, für die Bürger, für die Sicherheit? Wie können Sie uns denn als Bürger, der das Internet und die Computertechnik benutzt, helfen?
Also ich halte es für ganz wichtig, dass man sensibilisiert, dass man aufklärt. Und das Bundesamt kann das, weil es die Fachkompetenz hat, weil es auch in dem Ruf steht, unabhängig zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Informationen. Also wir beanspruchen für uns nicht, originell zu sein und hier Dinge zu erfinden, die noch keiner erfunden hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, gerade für den Bürger, für den normalen Nutzer, die Dinge so darzustellen, dass er sie versteht. Und wir haben also mit BSI für Bürger, ursprünglich war es eine CD, jetzt ist es eine Webseite, haben wir versucht, das Thema aufzubereiten und können sagen, dass wir spüren die Resonanz.
Das war ein Riesenerfolg damals, 2001 oder sowas, mit dem I Love You Virus, Wurm, als ich da eine CD auf die Wege gebracht habe. Man konnte da einen Freiumschlag schicken. Und dann haben sie eine CD reingetan. Ja. Und da war die CD war ja auch noch was richtig Wertvolles damals. Und wie viele haben das gemacht?
Also es haben über 100.000 haben uns Freibescheid geschickt. Damals ist der Minister Schily hat es angekündigt auf der CeBIT. Es hat auch pressemäßig Resonanz gefunden. Und daraufhin haben wir gemerkt, dass das Interesse weit das überstiegen hat, was wir erwartet haben.
Kann ich mir dann auch heute noch bei Ihnen Virenschutz oder Schutz gegen Schadsoftware von der Webseite laden?
Ja, wir haben es damals so organisiert, dass wir nicht nur Informationen geben, auf Gefahren hinweisen und Maßnahmen erläutern, wie man sie schützen kann, sondern dass wir auch zum Downloaden, das haben wir mit Firmen abgesprochen, Prototypen angeboten haben, sodass man konkret zum Kennenlernen, aber auch zum dauerhaften Nutzen Produkte einsetzen kann.
Damals bei dem Configure, das ist ja ein Jahr her oder so, irgend sowas, da waren Sie ja auch mit dabei und Sie haben uns sogar ins Studio, wir hatten da zwei gute Leute gehabt. Einer ist bei Ihnen freigestellt gewesen, der macht so eine Doktorarbeit an der Universität und die haben den Configure auseinandergenommen und haben uns mal erzählt, was das eigentlich für ein ganz raffinierter Wurm ist.
Ja, das war sicherlich technologisch eine Herausforderung, hat auch die Szenarien aufgezeigt, was passieren kann. Und die ganzen Mutationen von Configure beschäftigen uns in Auswirkungen ja immer noch. Und
ja, jetzt weiß keiner, was da noch passieren kann.
Genau, also insofern muss man sagen, dass es weltweit auch die Szenarien aufgezeigt hat, was passieren kann, hat zum einen erschreckend deutlich gemacht, wie bereitwillig man ist, USB-Sticks, die man irgendwo herbekommt, zu nutzen. Aber die Architektur des Configure-Wurms war also eine Herausforderung und zeigt, dass man insgesamt das Thema IT-Sicherheit auch auf allen Ebenen, nicht nur für die Bürger, sondern aber auch für die Wirtschaft und Verwaltung sehr ernst nehmen muss.
Können wir denn erwarten, dass irgendwann einmal unser IT sicher ist, unsere Computer nicht mehr angegriffen werden können, unsere Software nicht mehr infiziert werden kann? Ist so etwas überhaupt denkbar aus Ihrer Sicht?
Also wenn man das Internet nimmt, und das, ich meine, wir haben ja verschiedene Infektionsmittel. Früher war es, also CDs waren es, also
Disketten
am Anfang. Aber das war ja noch überschaubar, das muss man ja deutlich sagen. Heute, das Internet stellt eine andere Gefährdung dar, weil es ist ja nicht mehr der Idealist, der sich hinsetzt und irgendwo eindringt und sagt, ich war da, sondern es ist ein kommerzielles Geschäft, international organisiert
man
ist.
Man muss sich vor allen Dingen überlegen, dass eine Diskette damals, sie hat ein halbes Jahr lang gebraucht, um von Amerika hier rüber zu kommen, um dann auf dem Schulhof oder irgendwo getauscht zu werden. CDs war es, naja, fast ähnlich. Es wurde ja materiell, muss etwas gebracht werden. Und heute ist es das Netz, Sekunden.
In Sekunden da und es ist der Infektionsgrad, kann ja geschehen über E-Mails. Mhm. Er kann auch über Webseiten, also schätzungsweise 1-2% der Webseiten sind infiziert. Es ist eine Industrie, die dahinter steckt, die also arbeitsteilig arbeitet, die einen entwickeln, andere verteilen und Dritte setzen illegal ein. Und die ist international organisiert. Das zeigt die Dimension auf. Das ist Mafia. Das muss man deutlich sagen. Es wird also Geld damit gemacht. Mhm. Und ich glaube, was wichtig ist, ist als Grundsicherung, weil einen 100%igen Schutz kann man nicht versprechen. Aber man kann durch elementare Maßnahmen den Schutz erhöhen. Das ist zum einen, dass man aktuellen Virenschutz hat, eine Firewall. Zum dritten aber auch, und das ist ein Thema, wo man auch die Nutzer erinnern muss.
Waches Auge.
Nein, das lizenzierte Software, die abgedatet wird, weil Schwachstellen in Software können auch genutzt werden. Deshalb muss man also in diesen Update-Prozessen lizenzierter Software sein und dann waches Auge. Es ist eine alte Erfahrung aus der realen Welt, dass man sich in bestimmten Gegenden vorsichtiger rumtreibt. Auch in der virtuellen Welt ist es so, dass bestimmte Webseiten mit bestimmtem Inhalt mit Vorsicht zu genießen ist.
Auch wenn Sie im Moment eben nur von Software gesprochen haben, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei dem iPhone in diesen gekrackten Versionen doch zurzeit ziemlich die Würmer herumgrassieren und Schaden anrichten.
Ja.
Das heißt also, dass man hier, wenn man aus diesem Schutzbereich von Apple herausgeht, wo man nur bestimmte Applikationen laden kann, auch angegriffen wird. Bemerken Sie das auch, dass wir im Bereich Smartphone größere Potenziale jetzt haben?
Man muss sagen, Handyviren ist ein Thema, vielleicht zurzeit noch abstrakter, aber es gibt durchaus Dienste, die sich anbieten, mit über Handys nicht nur die Telefonate abzuhören, sondern auch Raumgespräche. Wichtige Grundregel ist hier, Grundregel für den Bürger, ein Handy nicht aus der Hand zu geben.
Abhören. Es gab ja mal eine ganze Zeit Geschichten, und ich habe es auch selbst ausprobieren dürfen, dass beim bestimmten Hersteller Testfunktionen in dem Mobiltelefon eingebaut waren, sodass man von außen das Mikrofon aktivieren konnte. Spielen Sie darauf an oder sind das andere Sachen, wo Sie sagen, dass man über das Mobiltelefon eines Benutzers abhören kann?
Das war der Einstieg, aber die Welt, dort sind auch Betriebssysteme, sind Betriebssysteme, die zu analysieren, sind Technologien. Die Welt ist natürlich so, oder die Angreiferszene, dass sie versucht, sich das auch nutzbar zu machen. Auch illegal natürlich.
Ist dann die Angreiferszene eventuell auch Verfassungsschutz oder so?
Sie wissen, wir bewegen uns hier in dem deutschen Rechtsraum und in deutschen Gesetzen.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir unser Internet, das basiert zurzeit auf IPv4. IPv4 ist ein 29 Jahre altes Protokoll, und wir kommen mit dem Adressraum nicht mehr aus, denn wir haben knapp 4,3 Milliarden Adressen zur Verfügung, und zurzeit wird sehr heftig daran gearbeitet, und einige Provider haben schon angefangen umzustellen auf IPv6. Da haben wir 346 Trillionen Adressen. Das ist eine Zahl mit 39 Stellen, also ganz gewaltig. Und in diesem neuen Protokoll ist die Verschlüsselung mit implementiert. Wird mit IPv6 unser Internet per se besser, sicherer?
Es wird sicherer. Ich meine, die Herausforderung auch für die Bundesverwaltung stellt sich. Wir denken heute nicht mehr nur in Behördenstrukturen, sondern übergreifend in Verwaltungsstrukturen. Da brauchen wir die größeren Adressräume. Deshalb wird die Bundesverwaltung in Absprache mit den Ländern auch auf IPv6 umstellen. Wir werden natürlich auch die Sicherheitsmechanismen nutzen. Mhm. Und Sicherheit bedeutet immer angemessenes Reagieren. Das kann also im Basisschutz die notwendige Sicherheit bringen. Wir werden sicherlich da, wo die Behörden mehr Sicherheit brauchen, noch was drauflegen.
Was haben Sie mit dem neuen Pässen zu tun? Sind Sie da involviert?
Personalausweis. Ja, wir sind die Behörden, die die Anforderungen definiert, die mit den Firmen im Gespräch sind und die Produkte auch dann entsprechend die Chips zertifiziert.
Ist das nicht mittlerweile Europa? Ist das noch eine deutsche Ausführung?
Man muss unterscheiden. Der Pass ist Europa. Das ist eine europäische Entscheidung. Mhm. Der Personalausweis ist national. Nicht jedes Land hat einen Personalausweis. Mhm. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gibt es keine Identity Card.
Werde ich mit diesem, ich habe mir das heute mal angesehen in der Halle 9, da sind ja 30 Applikationen so ungefähr mit dem Personalausweis zu sehen, dass ich damit einkaufen kann, dass ich damit eventuell Gesundheitskraft damit davor setzen kann, dass ich mich damit identifizieren kann. Ist das alles eine sichere Angelegenheit, die da gelöst
wurde? Also ich denke, es bringt eine neue Sicherheit ins Internet. Wir stehen ja davor bei E-Government, also elektronischem Verwaltungshandeln oder auch das Interesse des Bürgers, elektronisch mit der Verwaltung zu kommunizieren, aber auch im E-Commerce, E-Business davor, dass wir im Grunde rechtssicherer agieren müssen. Ja. Dass deutlich wird, dass ein Grundproblem des Internets, dass die Authentisierung nicht sicher ist, dass Who is Who, dass eine E-Mail offen ist, wie eine Postkarte, und hier ist der Anspruch, dass wir im Grunde mit dem elektronischen Personalausweis als Sicherheitsanlage, als sicheres Identifikationsmerkmal im Grunde wissen, wer die Kommunikationspartner ist, mit wem man kommuniziert, und darauf spielen Sie an. Es gibt 30 Anwendungen.
Diese API, Programmers
Interface.
Also darunter andere Anwendungen.
Ja, wir werden dazu einen Bürgerclient entwickeln. Wir werden auch Kartenleser, die auch zertifiziert sind, anbieten, sodass man einen sicheren Kommunikationsraum mit sicherem Authentisierung, Verschlüsseln schaffen kann, der gewährleistet, dass zwischen Verwaltung und Bürger, aber auch zwischen Bürger und Unternehmen, die sich diesem Konzept anschließen, sicher
kommunizieren. Ich hoffe, dass Sie aus der alten digitalen Unterschrift gelernt haben.
Ja.
Da war viel Mist dabei. Erstes Mal, dass zu viel Private das Ganze da gemacht haben. Ich will meinen Pass und meine verschlüsselte Sache vom Einwohnermeldeamt haben und nicht von irgendeinem zertifizierten Zentrum. Und ich glaube, das ist jetzt schon besser gelöst.
Also ich war ja damals dabei, und wir haben damals sicherlich viel über digitale Signaturen als Technologie gesprochen, aber man braucht auch Geschäftsmodelle. Mhm. Und Geschäftsmodelle bedeutet, dass man Unternehmen im Grunde in einem Zertifizierungsprozess mit integriert, dass man auch Verbraucherschutz, Datenschutz beim Einsatz dieser Technologien gewährleistet und dann Angebote schafft. Die Bundesverwaltung oder der Bund kann keine Geschäftsmodelle entwickeln, aber hier ist es das Angebot, über die Verwaltung hinaus auch für Firmen im Grunde mit Kunden.
Aber wie bin ich denn in der Lage, Zugriff in Stufen zu gestatten, dass also nicht jeder Informationen von mir haben darf, sondern nur abgestuft. Ich sage, gut, du Behörde darfst jetzt testen, wie weit und was ich bin und wie alt und sonst was. Und irgendein Kaufmann in der Ecke, der darf es eben nicht. Der darf gerade mal sehen, dass das mein richtiger Ausweis ist. Wie wird das gemacht?
Das ist im Personalausweis so organisiert. Es gibt verschiedene Lesegeräte. Es gibt Lesegeräte, die behördenzugänglich sind, weil der Personalausweis natürlich ein hoheitliches Dokument ist. Es gibt aber auch Lesegeräte, die das einfach ausschließen.
Aber ich als Bürger kann nicht sagen, du darfst und du darfst nicht, sondern das macht eine
Maschine. Das ist in der Technik, aber deshalb auch die Öffentlichkeitsarbeit für die Einführung des neuen Personalausweises, um das deutlich zu machen. Weil ich glaube, es ist wichtig, ein aufgeklärter Bürger braucht die Informationen, um zu wissen, wer welche Daten zur Kenntnis nehmen darf.
Wann kommt der jetzt so richtig? Dass er mit der Identität arbeitet und so weiter.
Also er kommt zum 1. November, kommt der neue Personalausweis und es ist so, mit im Rahmen des Konjunkturprogrammes werden jetzt schon in der Fläche der Wirtschaft gibt es 30 Anwendungen, die prototypisch erprobt werden, sodass man die Anwendung, den neuen Personalausweis nicht nur als hoheitliches Dokument, sondern auch als Internetsicherheitsanker nutzen kann.
Gut, wir brauchen da Öffentlichkeit, wir sind dabei, wir machen mal eine ganze Sendung darüber. Über den neuen Personalausweis. Vielleicht fällt uns aber auch irgendwas ein, wenn wir den Herrn Fitzmann fragen, dass er sagt, also so ganz wohl will ich den auch wieder nicht haben.
Gut, ich meine, das ist das übliche politische Spannungsfeld von Interessen. Nur, Sie wissen, damit sich Dinge entwickeln, muss man Angebote machen. Und der neue Personalausweis als Ausweis im Internet ist ein Angebot.
Gut, sehr interessant. Recht schönen Dank für diese Information. Ja.
Das, was ich eben gehört habe, ich glaube, das kann ich gebrauchen, denn es ist ein Problem, wenn man heutzutage mit der Kamera losgeht und hat da 4 GB Karte dabei und hat dann, so wie ich, muss viele Bilder in VGA machen, damit es ins Internet reinpasst, 20.000 Bilder und dann knipst man drauf los und knipst drauf los, so als würde man fast einen Film drehen. Und dann kommt man nach Hause und will mit den Bildern was machen und die heißen ja, das weiß jeder, so CIM-2498 und das alles zu beschriften, das schafft man gar nicht und insofern landen die dann irgendwo immer mehr müllig hinten an und man betrachtet sie kaum noch.
Müllig auf dem Computer?
Auf dem Computer,
müllig, ja. Also ich habe meine Bilder auf meinem Computer in Ordnern geordnet nach Zeit und nach Ort. Und die haben aber dann auch blödsinnigerweise Nummern. Also ich würde da gern schon wissen, wann und wo und Sonne
also
und
Zeit wo. Und Ort, das kannst du doch aus dem EXIF auslesen.
Wenn meine Kamera einen GPS-Empfänger hätte, könnte ich das da herauslesen.
Hat die keine? Ja. Naja, gut. Also, und dann traf ich auf dem Fraunhofer-Stand hier auf der CeBIT Professor in Brandenburg von der Universität Ilmenau. Und er sagt, meine Leute, es besteht darauf, dass es seine Leute sind, haben da was Schönes gemacht. So, jetzt müssen Sie uns erzählen, was die gemacht haben.
Also das war eine Diplomarbeit, die am Fraunhofer IDMT in Ilmenau lief. Mhm. Und die Frage ist, mit den 1000 Fotos kann ich nicht wenigstens aussortieren, was alles nicht passt? Oder andersrum gesagt, bevor ich einen Lynchversuch riskiere, weil ich versuche, 500 Fotos meinen Freunden vorzuführen, kann ich nicht den Rechner aussuchen lassen. Ich mache das nämlich nie.
Ja, so gefährlich.
Und diese Software nennen wir Fotosummary. Die nimmt so einen ganzen Ordner voll, das sollte schon sein, und schaut dann in die Kamera-Metadaten soweit vorhanden. Zumindest die Uhrzeit hat man eigentlich immer. Mhm. Dann weiß man schon mal, was zusammen aufgenommen worden ist.
Fotoapparat hat man auch, Blende hat.
Die schaut dann auch auf Dinge wie Belichtung, scharf oder nicht scharf, kann aber auch auf ästhetische Kriterien schauen, weil sie nämlich Bildanalyse in gewissem Umfang auch macht. Also Drittelregel eingehalten, goldener Schnitt, zu dunkel, zu hell, all diese Dinge. Und dann sage ich zum Beispiel, ich möchte 50 Fotos aus den 500 und dann werden die mir noch gruppiert nach Ereignissen. Ich kann sagen, schau eher auf Personen oder schau eher auf die Ästhetik der Fotos und bekomme dann etwas, was wirklich vorführbereit ist. oder wo ich sagen kann, okay, wir waren hier und das ist die Situation und dann habe ich die Fotos dazu zusammen und dann waren wir hier und ich habe sie automatisch sortiert. Nicht mit Namen, aber mit Möglichkeiten.
Wie versteht denn so ein Programm ein Bild? Ich habe da ein Bild, da sind im Vordergrund sind Rosen und im Hintergrund ist Meer und rechts sind Dünen. Wie kann ein Programm so etwas verstehen, einordnen?
Das geht schon mit relativ einfachen Technologien. Da wird geschaut, was sind Kanten, was sind Flächen, wie ist der Anteil zueinander. Und damit, das ist übrigens schon länger auch in kommerzieller Software, auch von uns lizenziert vorhanden, kann ich ähnliche Bildelemente wiederfinden. Also das ist sozusagen schon länger bekannt.
Und ob das
schön
ist, sagt mir die Software auch.
Und ob das schön ist, versucht sie zu sagen, wenn ich die Zeit hätte, selber zu sortieren, würde mir das Ergebnis wahrscheinlich besser gefallen. Aber bevor ich unsortierte Dinge zeige, ist das doch deutlich besser. Mhm.
Und kann ich da auch irgendwie dem sagen, also das ist eine Person, die möchte ich öfter sehen?
Solche Dinge sind an der Stelle noch nicht eingebaut, aber das ist ein Problem, was nicht nur bei uns, sondern bei anderen schon länger bearbeitet wird. Wobei, das kommt auch aus dem Security-Bereich, bestimmte Personen wiederfinden, wiedererkennen. Das ist ein Thema also für viele Forscher quer um die Welt, was nicht endgültig gelöst ist.
Wie lange braucht die Software, um ein Bild zu analysieren und einzuordnen, zu klassifizieren?
Jetzt erwischen Sie mich daran,
dass ich
so genau geschaut habe. Die Software arbeitet damit, dass sie erst einmal im Hintergrund durch alles durchgeht und die Datenbank dieser Beschreibungselemente aufbaut. Das kann etwas länger dauern. Und dann kann ich immer noch die Kriterien setzen. Sagen, jetzt ist mir die Ästhetik wichtiger oder jetzt ist mir wichtiger, die Personen zu haben, die verschiedenen. Das geht für die 450 Fotos, die wir da am Stand haben, in einer halben Minute.
Mhm. Wenn vorher schon mal klassifiziert worden ist, dann das aussuchen. Mhm. Eine schöne Sache.
Nur also die Parallelität gibt es ja. Wenn ich an den Sound denke, an die Musik denke, erstellen einer Playlist aus dem Muffin heraus, dem Music Finder heraus, wo die Beats per Second gemessen werden und irgendwie der Rhythmus und so, gleiche Musik suchen, 50 Stück, gleiche Bilder suchen, 50 Stück, das ist ja ungefähr so. Ich kann Ihnen übrigens auch ein Ergebnis geben von dem 1 Terabyte, was ich ja gemacht habe. Und Muffin ist mittlerweile ein bisschen langsam und tut sich schwer.
Ja, das liegt aber an deiner Musik, die du hast.
Also, nein, das
da würde ich mich auch schwer
tun. Ich meine, das ist schon eine Menge, wo er sehr, 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 sehr viel mit zu tun hat. Ja. Und wenn ich neue Musik hineintue, dann braucht er auch schon seine Zeit, bis er die gemacht hat. Ansonsten ist es eine wunderbare Sache.
Wunderbar. Ja, die Halbleitindustrie möchte ja auch was zu tun haben. Mhm. Also wie wäre es denn, wenn alle Probleme schon gelöst werden und die noch 10-mal schnelleren Prozessoren nichts
zu tun? Diese Software läuft wahrscheinlich wieder auf Windows-Plattformen oder ist sie...
Die kann auch embedded laufen in irgendwelchen Geräten. Also wir sprechen im Augenblick schon mit verschiedenen Herstellern. Mhm. Im Fotoapparat vielleicht weniger, weil der soll ja möglichst viele Bilder schießen und nicht Signalverarbeitung machen. Aber auf der NAS, wenn Sie die gespeichert haben, könnte sie zum Beispiel auch laufen. Sie wird natürlich auch mit Fotobearbeitungssoftware mitgeliefert werden, sowas.
Aber damit wären wir, wenn wir das im Fotoapparat hätten, wären wir doch auf einem guten Weg zu einer Motivklinge.
Ja, genau.
Bisher können wir alles automatisch nur ein Motiv aussuchen und richtig ins Bild setzen. Das konnten wir noch nicht. Wir brauchen keine Menschen mehr zu fotografieren.
Oh. Kann ich der Software sagen, nur noch lächelnde Personen?
Das gibt's ja schon. Das haben sie schon jetzt in bestimmte
Bilder
eingebaut. Sobald,
Und weinende Personen, da ist wahrscheinlich noch keiner dran gegangen.
Ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht ist es zu langweilig, aber
ich meine,
ist wahrscheinlich auch nicht anders in der Schwierigkeit. Das ist übrigens etwas, was unsere Erlanger Kollegen auch wieder hier vorstellen, nach dem Motto ärgerlich oder freundlich gestimmt. Die schätzen einem noch das Alter, da kann man sich dann davor stellen und versuchen mit Gesichtseindruck sich jünger zu machen. Das gemeine System hat mich erst mal 10 Jahre älter gemacht.
Ja, also ich war ja an dem Stand gewesen, der ist ganz schön überlaufen, muss ich sagen. Da viele interessieren sich für so etwas, wie überhaupt hier auf der CeBIT es eine ganze Menge von Ständen gibt, da beim neuen Personalausweis. Da stehen die an, eine Schlange. Weißt du warum? Das hat mir so einer so halb gesagt. Es wird da ein Ausweis ausgedruckt mit Gioschen und so Sachen. Sieht aus wie ein richtiger Ausweis. Steht oben nur Test drauf. Oder kann man so Finger
roter drauf. Strich durch.
Nee. Nur Test, Personalausweis. Da kann man den Finger drauf halten. Und dann sind das viele, viele junge Leute hier, 14-Jährige. Und die sind dann plötzlich alle 20 Jahre alt. Und wenn es zur Disco geht, dann zeigen die es
wahrscheinlich. Warst du auch? Da bist du jetzt auch 20 Jahre alt.
Ja, der hat mich zu alt gemacht.
Och. Das ist aber dann wieder die Software
schuld. Diese Software für diese Fotos, ist das wieder so eine Freeware, die man laden kann, oder ist das schon vermarktet?
Das hängt von den Firmen an. Also es gibt die erste Firma, die das von uns lizenziert hat, aber noch nicht das Produkt draußen ist. Und ich nehme an, dass das in andere Produkte dann eingebaut wird. Also das wir haben nicht vor, die so kostenlos zu verteilen einfach.
Nicht der Originär, dass ich jetzt sage, für mich zu Hause, ich habe jetzt irgendwo 8.000 oder 9.000 Fotos, private Fotos. Jetzt hole ich mir die Software und stütze sich da drauf und sortiert mir den ganzen Krempel. Sondern da gibt es noch andere Hintergründe, noch andere Anwendungsbereiche. Habe ich so rausgehört jetzt.
Embedded, ja. Nach dem Motto, wir haben ja die Fernseher, die Bilder darstellen und die Media Player und die Speicher.
Photoshops. Ja. Da wünsche ich mir eine Spezialversion, die das Fernsehgerät immer umschaltet, wenn Werbung kommt.
Gibt's. Können Sie das? Sind wieder andere Dienste.
Da wollen Sie nicht ran.
Was würden wir schon machen, wenn uns jemand genug zahlt dafür? Wobei solche Systeme gibt's ja schon einige und gibt's ja auch verschiedene Kriterien, wie das versucht wird. Und das ist auch klar, die Fernsehsender haben Interesse dran, auch noch Geld zu verdienen. Deswegen.
Wenn ich sie als MP3-Erfinder so brutal von dem Stand da einfach mitgenommen habe, hier zu uns ins Studio, sagen Sie uns doch mal, was gibt's denn sonst Neues in Ilmenau?
Flachlautsprecher, die haben wir auf der IFA das erste Mal gezeigt.
Ja.
Wir arbeiten ja an der Wellenfeldsynthese, dem Yosono-System, den sozusagen Ton-Äquivalent zum 3D-Video, bloß dass es für den Ton noch viel besser funktioniert schon.
Wie funktioniert das Prinzip?
Ein Ring an Lautsprechern um einen Raum, eine Render-Software, die exakte Position kennt.
Das habe ich in Berlin schon mal gesehen, glaube ich, bei der Telekom, kann das sein?
Gibt es auch ein System, ja. Die haben eins sich selber gebaut. Es gibt jetzt vor ein paar Wochen erst neu sozusagen öffentlich gemacht, ganz frisch ein System am Heinrich-Hertz-Institut mit einer 7K x 2K Projektion, 180 Grad und so einem Yosono-System, wo man sozusagen Bild und Ton in einer Art hat, ist einfach ein Erlebnis. Müssen Sie mal schauen, dass Sie da hinkommen.
Internationale Funkausstellung? Werden die das da zeigen?
Ich weiß nicht, ob wir es auf die Funkausstellung selber bringen. Das ist erstmal ein fest eingebautes System.
Also muss man zu den Heinrich-Hertz-Leuten gehen. Diese Lautsprecher rundum, sind die virtuell oder ist das Hardware?
Das ist Hardware. Sie brauchen die als Hardware, damit sie eben virtuelle Tonquellen von überall her darstellen können. Und dazu, wenn ich das nach Hause bringen will, brauche ich dann Flachlautsprecher, weil sonst gibt es irgendeinen Krieg zu Hause.
Das Wohnzimmer ist voll von Lautsprecherboxen.
Ja, und gut, ist nun mal so, die besseren Hälften oft das ästhetische Empfinden haben, das mir auch manchmal abgeht, wenn es um die Technik geht. Und dann ist es besser, wenn die Lautsprecher versteckt sind. Das war bisher immer eine Sache mit Kompromissen. Flachlautsprecher gibt es schon seit langem, aber Flachlautsprecher, die gut klingen, wenn sie mitten im Raum stehen, auch gut. Aber wenn ich sie an die Wand hänge, geht es dann nicht mehr. Okay. Und bei uns hat jetzt über ein paar Jahre ein Doktorand das sich ganz systematisch angeschaut in Ilmenau am IDMT. Und wir haben jetzt Flachlautsprecher, die man an die Wand hängen kann und die durchaus gute Daten
haben. Tapetenlautsprecher, oder?
Ja, 2,4 Zentimeter sind wir im Augenblick.
Zentimeter. Also
noch nicht ganz die Tapete, ein Bild. Aber ein Bild. Und wie gesagt, dafür mit recht gutem Klang kriegen wir immer wieder gesagt von Leuten.
Wie funktioniert das, wenn man so eine große Membran quasi hat?
Nee, eben nicht mit einer großen, sondern mit vielen kleinen, die auch wieder richtig angesteuert werden müssen, wo noch ein paar Tricks drin sind, wie eben dahinter die Luft zum Schwingen gebracht wird.
Okay, also Ilmenau hat genug zu tun, wie wir merken.
Und ist immer für neue Informationen
gut. Und ich rufe Sie an, wenn ich mal zum Heinrich Hertz will, oder?
Ja, also können Sie auch dort anfragen.
Kontakt zu machen, ja, oder so.
Ja. Gerne.
Mhm. Okay, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und gute Heimreise, denn er sitzt gleich im Zug wieder zurück nach Ilmenau und Neues zu starten.
Hoffentlich haben Sie auf der Heimreise auch einen guten Ton.
Ich hoffe auch.
Bilder. Wie viele Bilder hast du wirklich?
Wie Bilder?
Bilder.
Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht mit der Software von Brandenburg, dass der, die mir auch noch zählt oder sowas. Ich habe die auf einer Platte alle gesammelt. Die Platte heißt Bilder. Und die sind meistens sind unbeschriftet und meistens sind unsortiert.
Und ja, bei mir ist das Schlimmste, ich habe die immer mal wieder gesichert und kopiert und hin und her. Und ich habe manche Bilder 3-, 4-, 5-fach. Ich krieg's so nicht mehr gerafft. Ich muss mal sehen, ob das mit der Software von
ja, und da geht. Gibt's auch Software, die doppelte Dateinamen findet.
Jo, die habe ich auch schon Tage laufen lassen, ja, aber dann unterschiedliche Programme, aber ich komme nicht damit zurecht. Das ist mir alles irgendwo zu kryptisch. Die legen dann eigene Dateien an und sowas, statt einfach nur eine Liste zu machen, ist alles nicht mein Ding.
So, der BSI-Chef, der war eigentlich auch ganz menschlich zu uns, ne?
Muss ich sagen, ja. Man sagt, neue Besen kehren gut, aber der ist irgendwo in seiner Art sehr offen, sehr freundlich gewesen. Ich denke, wir müssen da noch mal darüber sprechen, über dieses Thema.
Ja, klar. Und wir müssen über vieles sprechen. Wir haben hier auch vieles so ansatzmäßig mitbekommen, was sicherlich neu auf uns zukommen wird. Das Internet und die Security und dann die Sachen, dass man vielleicht da irgendwo abgehängt werden kann aus dem Internet, wenn man sich nicht wohl verhält, was ja Franzosen zum Teil schon machen. Wenn man bei drei Copyright-Verletzungen auffällt, dass man dann abgehängt wird.
Gut, auf der einen Seite sage ich, was ist denn das jetzt wieder für ein Mist? Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn jemand sein Auto hat, was nicht verkehrstauglich ist und den restlichen Verkehr stört, sei es durch Abgase, dann wird es ja auch stillgelegt. Ja,
genau.
Also irgendwo ist das ja auch ein bisschen vergleichbar. Es wird sich vieles ändern müssen. Wir müssen eben mit der neuen Technologie leben und auch erleben.
Das Tollste, was ich hier eigentlich auf der CeBIT erlebt habe, das war am Dienstag das Urteil.
Ja.
Das Urteil mit der Vorratsdatenspeicherung.
Ja.
Das wird vielleicht auch einige, die vielleicht schon zu weit gedacht haben, wieder ein bisschen zurückholen, weil sie vielleicht doch wissen, da gibt's eine Instanz, die zieht die Bremse an und das ist gut so.
Vor allen Dingen, indem man auch leichtfertig Politik benutzt von Seiten der Politiker, um irgendwelche Interessen durchzusetzen, die haben einen Dämpfer bekommen. Und das finde ich gut.
Schönes Schlusswort und Daumen hoch und weg mit dem Mist.
Dass ich ein schönes Schlusswort sagen durfte, das ist toll.
Und Zicke-Zacke, weg mit dem Mist.
Und Ebe.
Weg mit dem Mist.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.